Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag.
Wir als Vertreter der Wirtschaft sind in Sorge. Wir sorgen uns um unser Land, um unsere Gesellschaft und um die Zukunft für unsere Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Es fällt uns schwer, in der Arbeit der Bundesregierung einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu erkennen.
Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, BDI, Dieter Kempf, heute auf dem Tag der Deutschen Industrie in Berlin. Wie die Bundeskanzlerin auf diese schweren Vorwürfe reagierte, hören Sie in dieser Sendung, in der wir außerdem auf die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen schauen und auf die Marktoffensive des Technologiekonzerns Apple. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meinen Kollegen Jan Plate. Herr Plate, wir haben gestern Abend starke Kursrückgänge bei Aktien wie Facebook und Google gesehen. Hintergrund: US-Behörden und Kongress knüpfen sich jetzt die Technologieriesen vor. Zunächst die Frage, hinterließ das auch heute Spuren im Handel in Frankfurt, zum Beispiel bei den deutschen Technologiewerten?
Also zunächst mal auf den generellen Markt geschaut. Der deutsche Aktienindex DAX, der zeigt sich fest. Der DAX legt um fast 1% zu auf 11.900 Punkte. Allgemein setzen die Anleger darauf, dass die Zinsen der Notenbanken niedrig bleiben und die US-Notenbank vielleicht sogar die Zinsen senkt. Heute Nachmittag gegen 16 Uhr unserer Zeit will der amerikanische Notenbankchef eine Rede halten. Ja, und dann die Technologiewette. Es gibt verschiedene deutsche Technologieaktien, bei denen Anleger vorsichtiger scheinen. Da sind Anteilsscheine von RIB, Software von Nemetschek oder im DAX. Ja, eine SAP, da werden wir vielleicht auch ein paar Gewinne mitgenommen, ist zu hören. Also durchschnittlich diese Aktien mit einem Minus von 1%.
Die Internetfirmen der USA, jahrelang waren sie die Aushängeschilder der amerikanischen Wirtschaft und konnten sich immer auf das Wohlwollen der Regulierer verlassen. Brechen jetzt härtere Zeiten an?
Über das und anderes würde ich mich jetzt unterhalten mit Marc Gemeinder von der Commerzbank im Börsengespräch. Es geht um Marktmacht und Marktmonopole. Das war bisher ja auch so ein bisschen ein europäisches Thema. Dreht da jetzt der Wind in den USA? Brechen da härtere Zeiten an?
Ja, die Stimmung verändert sich. Auch die Amerikaner haben das Thema Regulierung und Marktmacht entdeckt. Es hat eigentlich immer eine Rolle gespielt, aber getraut haben sich bisher nur die Europäer. Und jetzt gibt es Behörden in den USA, die den großen Internetkonzernen und IT-Konzernen hier das ein Stück weit streitig machen wollen. Das wird spannend.
Sind die Behörden, das Justizministerium und die Kartellbehörde, beschäftigen sich wohl damit zwei Behörden? Wie schätzen Sie das ein, dass sich zwei Behörden damit beschäftigen?
Na, das ist das System in den USA. Also das sind die beiden Behörden, die hier relevant sind. Und die arbeiten eigentlich auch relativ eng zusammen, haben aber natürlich ihre eigenen Befugnisse. Und jeder möchte jetzt am Ende des Tages hier eine Rolle spielen und einen der großen Unternehmen untersuchen, so wie man hört.
Welche Folgen drohen denn jetzt den Unternehmen wahrscheinlich? Auch ein bisschen kurzfristiger erstmal geschaut, drohen da jetzt kurzfristig schon Geldstrafen, die dann hoffentlich auch richtig wehtun?
Wir haben es in Europa gesehen. Wenn es Geldstrafen, Strafzahlungen gibt wegen Marktmissbrauch, dann gehen die schnell in die Milliardenhöhe. Die richten sich nach Umsatzgrößen und da die großen Konzerne eben riesige Gewinne einfahren, riesige Umsätze auch in der Vergangenheit gezeigt haben und das auch weitermachen, werden dann die Strafen, wenn sie denn ausgesprochen würden in der Zukunft, in der nahen oder mittleren Zukunft, dann entsprechend ausfallen.
Wie sieht es aus mit dem Thema Zerschlagung? Das wird ja auch diskutiert, eben auch in den USA. Wie nah ist eine Zerschlagung von Facebook, Google oder auch ins Gespräch zu bringen Amazon?
Ja, alle Unternehmen stehen hier auf dem Prüfstand. Man schaut sich genau an, ob die Geschäftsmodelle so weiter funktionieren dürfen. Und die Ultima Ratio wäre sogar eine Zerschlagung. Da haben alle Angst vor. Wobei man hier unterscheiden muss, es gibt Unternehmen, bei denen machen vielleicht Abspaltungen Sinn. Die wären sogar wertsteigernd. Stichwort Amazon vielleicht. Bei anderen wie bei Google, da geht es natürlich um die Marktmacht der Internetsuchmaschine, die ist so groß, wenn die aufgeteilt würde, macht das erstmal bei Anlegern Angst und daher haben wir auch die Kursverluste gesehen.
Wie sieht da Apple in diesem Spiel aus, die sich ja gerade die Datensicherheit im Moment groß auf die Brust schreiben?
Das ist sicherlich eine clevere Methode. Man versucht sich hier abzugrenzen. Man versucht eben verbrauchernäher zu sein, zusätzlich Dienstleistungen und Services anzubieten, die eigene Produkte eben schützen, die eigene weitere Erträge eben auch sichern auf lange Sicht. Apple positioniert sich hier deutlich anders und hat eine Sonderrolle bei dem ganzen Spiel.
Wie sieht es für die Anleger und aus Aktionärssicht aus? Wie beunruhigt müssen die sein?
Man muss natürlich das allgemeine Umfeld zum einen betrachten. Das ist für IT-Aktien in den letzten Wochen und Monaten nicht richtig ruhig gewesen. Wir haben es an Kursverlusten gesehen, aber jetzt sind die Bewertungen ein Stück weit wieder zurückgekommen. Die Quartalsberichte in den letzten zwei Quartalen, die waren gar nicht so schlecht. Da waren richtig gute dabei. Und es gibt eigentlich auch viel Mut, dass das auch in den nächsten Quartalen nicht einen totalen Einbruch gibt. Also ich bin hier vorsichtig und verhalten optimistisch und würde auf jeden Fall die Ruhe bewahren.
Danke für diese Einschätzung. Soweit, das war Marc Gemeinder von der Commerzbank.
Lieber Herr Platte, lassen Sie uns noch auf einige Einzelwerte schauen. Die deutschen Autobauer haben die neuesten Zahlen zum Absatz in den USA gemeldet.
Ja, Volkswagen helfen auf dem US-Markt die SUVs, die Sportgeländewagen. Auch BMW ist im vergangenen Monat mehr Autos bei der US-Kundschaft losgeworden. Daimler hat zwar ein weiteres Absatzminus erlitten, konnte aber die Talfahrt auf dem US-Markt deutlich verlangsamen. Und die Aktien von Daimler, BMW oder Volkswagen, die verteuern sich um durchschnittlich 2%. Und die Zahl der Autoneuzulassungen in Deutschland ist im Mai übrigens auch deutlich nach oben geschnellt, wie das Kraftfahrtbundesamt, also das KBA, mitgeteilt hat. Es war ein Plus von 9,1% gegenüber dem Vorjahresmonat.
Bleiben wir noch kurz bei Volkswagen. Da kommt der Börsengang der Nutzfahrzeugtochter jetzt doch in Fahrt?
Ja, vor der Sommerpause soll es wohl soweit sein. Zum Volumen des Börsengangs gibt es von Volkswagen noch keine Angaben. Experten zufolge könnte der Börsengang wohl ein bisschen kleiner als bisher gedacht ausfallen, mit zunächst nur 10-15% der Traton-Anteile.
Die Aktie der Deutschen Bank gestern auf einem neuen Tief. Wie sieht es denn heute im Tal der Tränen aus?
Ja, die Aktie war heute nochmal wieder knapp unter 6 Euro. Im Moment ist sie bei etwas drüber bei 6,09 Euro. Und die Aktie der Deutschen Bank insgesamt mit einem Plus von fast 2%.
Dann zu einer anderen Bank. Eine IT-Panne bei der Commerzbank hat für Ärger bei Kunden gesorgt, bei Anlegern auch?
Ja, also wegen einer technischen Störung konnten nach Angaben der Commerzbank von Mitternacht bis 8.30 Uhr Daueraufträge, Überweisungen und Lastschriften nicht verarbeitet werden. Davon waren Kunden bei der Commerzbank und der Online-Tochter Comdirect betroffen. Aber die Aktie der Commerzbank dennoch mit einem Plus von etwas mehr als 2%.
Und dann blicken wir heute nochmal speziell auf den Anleihemarkt und auf die 10-jährigen Bundesanleihen.
Die deutschen Staatsanleihen sind heute insgesamt etwas weniger gefragt. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe, die steigt auf minus 0,21%. Dann die durchschnittliche Rendite deutscher Staatsanleihen, die legt auch zu, bleibt aber genauso auch im Minusbereich bei minus 0,25%. Der Goldpreis kann weiter deutlich zulegen. Der Goldpreis bei rund 1.327 Dollar und der Euro, der klettert auf 1,1260 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Jan Plato. Und wir gehen von der Börse weg zu einem Ort, wo die politischen Interessen der Unternehmen formuliert werden, dem Tag der deutschen Industrie in Berlin. Und hier prallten die Gegensätze aufeinander, während die Wirtschaft sich auf schlechtere Zeiten einstellt, nicht weiß, wie sie mit den heraufziehenden Risiken wie Handelskriegen und Brexit umgehen soll, stand ihr eine Bundesregierung gegenüber, von der gar nicht klar ist, wie lange sie in Gestalt der Großen Koalition überhaupt noch arbeitet. Theo Geers berichtet aus Berlin.
So richtig Klartext redete BDI-Präsident Dieter Kempf nur in der Pressemitteilung, die am Vormittag verteilt wurde. Zitat: Der Kurswechsel ist fällig. Die Regierungspolitik schadet den Unternehmen. Diese Sätze fielen nicht, als Kanzlerin Merkel kurz danach als Zuhörerin bei Dieter Kempfs Rede in der ersten Reihe saß. Dennoch, die Botschaft blieb dieselbe. Die deutsche Wirtschaft ist von der Regierung Merkel schwer enttäuscht.
Es fällt uns schwer, in der Arbeit der Bundesregierung einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu erkennen,
schimpfte BDI-Präsident Kempf. Die Regierung verwalte nur den Status quo, obwohl man doch Antworten und Entscheidungen erwarte.
Stattdessen erleben wir das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Politikfelder und ein ungesundes Maß an Umverteilung.
Die Fakten seien erdrückend. Bei der Energiewende, den existenzbedrohenden Strompreisen, dem schleppenden Netzausbau oder auch der zu hohen Steuerlast für Unternehmen.
Deutschland darf nicht länger Höchststeuerland sein. Wir brauchen endlich ein international vergleichbares Niveau der Steuerbelastung aller Unternehmen von maximal 25%.
Angela Merkel griff diese Forderung auf, auch wenn mit der SPD eine Senkung der Unternehmenssteuern nicht drin ist. Allerdings rückte sie die Forderung des BDI auch zurecht.
Sie haben gesagt, nun müssen wir endlich 25% bekommen. Ich sage mal, die amerikanische Steuerreform ist, glaube ich, auch erst ein Jahr alt. Das heißt, die Wettbewerbsverhältnisse haben sich vor kurzem sehr zu unseren Ungunsten verschoben. Und deshalb werden wir auch an dieser Stelle versuchen, in der Großen Koalition noch etwas zustande zu bringen. Aber da soll Herr Scholz vielleicht heute noch mal Antwort drauf geben. Ich werde ihm noch eine SMS schreiben.
Die SMS, sollte Merkel sie noch schnell an den Finanzminister geschrieben haben, kam in jedem Fall zu spät. Die Grundlage des Kaufmanns sei das Nörgeln, sagte Scholz, als er vor den versammelten Wirtschaftsvertretern redete. Massive Steuersenkungen würden ohne zusätzliche Staatsschulden nicht gehen. Zudem warnte Scholz vor einem internationalen Steuerwettlauf nach unten. Aber auch sonst wiesen Kanzlerin wie Vizekanzler die Vorwürfe zurück, wonach für die Wirtschaft hierzulande zu wenig oder das Falsche getan werde. Erst gestern, so Merkel, habe sich die Koalition auf das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz geeinigt. Sie erinnerte auch daran, dass die Regierung sich um bessere Internetverbindungen kümmere, dass Milliarden für die künstliche Intelligenz bereitgestellt würden. Und gerade hier, bei zukunftsträchtigen Technologien wie etwa der Plattformwirtschaft, also Geschäftsmodellen, wie sie etwa Google oder Amazon perfektioniert haben, müsse sich auch die deutsche Wirtschaft fragen, ob sie nicht selbst verschuldet hinterherhinke.
Die größten Sorgen macht mir, wie wir staatliches Geld gut kombinieren mit den industriellen Anstrengungen zur Plattformwirtschaft. Wir sind hoffnungslos zurück in allen Bereichen und das ist nicht nur eine Schuld der Regierung. Wenn es um Plattformwirtschaft geht, wenn es um die Frage geht, wie wir unsere Daten in Zukunft speichern und vernetzen und wie daraus neue Wirtschaftsmodelle entstehen.
Die Botschaft der Kanzlerin war damit klar. Die Politik allein kann es nicht richten. Politik und Wirtschaft haben bei der Gestaltung des digitalen Wandels eine gemeinsame Verantwortung.
Theo Geers. Noch weilt US-Präsident Donald Trump zum Staatsbesuch in Großbritannien und ist eigentlich gut beschäftigt. Aber man kann nie sicher sein, wann der nächste Tweet des US-Präsidenten neue Handelsschwierigkeiten heraufbeschwört. Deutsche Unternehmen sind fast immer betroffen, produzieren sie doch in vielen Ländern der Welt. Heute nun kamen Unternehmer zum deutsch-amerikanischen Wirtschaftstag in Potsdam zusammen. Dominik Lenz berichtet.
Das Wort eigentlich fällt recht häufig auf dem deutsch-amerikanischen Wirtschaftstag. Eigentlich ist die Zeit zu investieren gut, eigentlich versteht man sich bestens, eigentlich sollte politische Prominenz aus dem nahen Berlin gekommen sein, eigentlich auch der umstrittene US-Botschafter Grinnell. Weder Prominenz noch Botschafter sind da und der Hauptgeschäftsführer der deutschen Industrie- und Handelskammer, Martin Wansleben, versucht dennoch Optimismus zu verbreiten.
Wir sind als Wirtschaft davon überzeugt, es ist besser, den amerikanischen Markt zu haben. 8-10% Umsatz machen wir da. Also wer will und kann darauf verzichten?
Knapp 200, vor allem deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer sind da, um sich zu vernetzen, Tipps von Experten und Machern zu Themen wie Fachkräftevermittlung oder Vertriebsstrategien in den USA zu bekommen und natürlich auch, was haben Strafzölle und Handelskriege mit dem eigenen Business zu tun. Es sind vorwiegend kleine und mittelständische Unternehmer wie Andreas Kiesel von der Gebrüder Röders AG für Textilien aus Soltau. Er blickt durchaus optimistisch über den Atlantik.
Für uns, für unseren Wirtschaftszweig, den wir da bedienen wollen, ist es eine Riesenchance, ein Riesenmarkt und den wollen wir halt mit aus Deutschland mit auch bedienen.
Von einer deutlichen Verunsicherung spricht dagegen die Rechtsanwältin Senis Miseloglu, die Unternehmen in den USA und in Deutschland berät.
Obwohl es sehr gute Möglichkeiten gibt, ja, also eigentlich auch mit wenig Investment, wenn man es richtig darstellt. Also ich sehe schon den Rückgang, ja leider.
Die USA sind und bleiben wichtigster Wirtschaftspartner außerhalb Europas, betonen alle Referenten. Mit einem Investitionsvolumen von 406 Milliarden Dollar, einer der wichtigsten Investoren in den USA. Und dennoch, seit dem Amtsantritt von Donald Trump ist alles anders, sagt auch Peter Riele, Chef der deutsch-amerikanischen Handelskammern.
Dieses Androhen von Strafzöllen ist einfach Gift für unsere Industrie und die Handelsbeziehungen.
Ein dauernder On-Off-Zustand, Strafzölle werden angedroht und dann doch wieder verschoben. Ein Tweet am Morgen kann die Wirtschaftswelt ins Wanken bringen.
Diese ständigen Schwankungen, ja, nein, abhängig von den Flüchtlingszahlen oder baut man die Mauer oder baut man nicht die Mauer, das ist geschäftsschädigend, das muss man ganz einfach so sagen.
Diese ständige Vermischung von Politik und Wirtschaft mache ratlos, sagt die IHK-Chef Martin Wansleben. Seine Antwort, wirtschaftliche Graswurzelarbeit, ein herzhaftes Trotzdem, durch Vernetzung und Zusammenarbeit. Amerika bestehe ja schließlich nicht nur aus dieser einen Person.
Als Wirtschaft können wir ja nicht den Anspruch erheben, darüber zu bestimmen, wer amerikanischer Präsident ist. Das ist ja nur eine Demokratie und die brauchen die deutsche Wirtschaft nicht zu fragen, wen sie wählen. Ich glaube, das muss man deutlich sagen. Was wir uns wünschen ist, dass wir die Themen gemeinsam lösen.
Drängende Fragen wie die Energiewende zum Beispiel, denn man arbeitet doch gut und eng zusammen, heißt es immer wieder in Potsdam, eigentlich.
Der deutsch-amerikanische Wirtschaftstag, Dominik Lenz, berichtete. Und wir gehen in die USA, genauer gesagt nach San Jose zur Entwicklerkonferenz von Apple. Der Wettbewerb ist hart und Apple will seine Nutzer vor allem mit Software-Neuheiten umwerben. Aber es gibt auch ein Hardware-Highlight, einen teuren Mac Pro für Profi-Nutzer. Markus Schuler berichtet.
Kaum eine Woche im Silicon Valley vergeht, in denen die großen Tech-Unternehmen sich nicht als Beschützer der Privatsphäre ihrer Nutzer gerieren. So manchem Milliardenkonzern mag man das nicht mehr abnehmen. Apple hingegen stellt da eine rühmliche Ausnahme dar. Kein Wunder also, dass es sich bei seiner Entwicklerkonferenz noch deutlich stärker von Google, aber vor allem von Facebook abgrenzen will. Sowohl für Apps auf dem Smartphone als auch den Mac-Computern wird es künftig Wegwerf-E-Mail-Adressen geben, erklärt Softwarechef Craig Federighi. Anbieter teilen unsere persönlichen Informationen. Und wenn man sich bei Online-Diensten einloggt, kann man als User verfolgt werden. Dagegen möchten wir und viele Entwickler vorgehen. Unsere Lösung lautet Login mit Apple.
And so now we have the solution. It's called Sign in with Apple.
Wenn man sich bei einem Online-Dienst anmeldet, erhält man auf Apple-Geräten künftig diese Wegwerf-E-Mail-Adressen, die für jeden Dienst anders aussehen. Wer mit diesen Seitenhieben gemeint war, stand hinter Federighi auf einer großen Leinwand zu lesen. Facebook und Google. Vor allem auf dem Telefon will es Apple anderen Unternehmen schwerer machen, mit deren Apps den Aufenthaltsort der Nutzer zu verfolgen. Wenn man künftig einer App erlaubt, Ortsinformationen abzurufen, dann informieren wir unsere Nutzer, welche Informationen angefordert wurden. Manche Apps holen sich über WLAN oder Bluetooth-Signale Infos über den Aufenthaltsort. Auch dieses Tor werden wir dicht machen.
We're shutting the door on that abuse as well.
Apple will sich mit diesem Schritt deutlich von Hauptkonkurrent Android, das von Google produziert wird, abgrenzen. Auf seiner Konferenz geht es dem Unternehmen aber vor allem darum, der Entwicklergemeinde einen Einblick in die kommenden Softwareversionen zu geben. Neben dem großen Thema Privatsphäre kommt dabei auch die Technik nicht zu kurz. Auf dem iPhone gibt es ab Herbst einen sogenannten Dark Mode, einen Dunkelmodus. Der soll helfen, Batterie zu sparen, weil der Bildschirmhintergrund hier schwarz wird. Softwarechef Federighi kommt da ins Schwärmen.
Look at that. The gorgeous dark wallpaper. Our notifications look great. Let's take a look at our widgets. Look just awesome.
Apple wird seine beliebte, aber schon in die Jahre gekommene iTunes-App in Rente schicken. Nach 18 Jahren wird die Software in verschiedenen Apps aufgehen, mit denen man sich dann Podcasts, Filme, Musik oder Bücher herunterladen kann. Für viele Nutzer dürfte das heute eine Überraschung gewesen sein. Für großes Aufsehen sorgt auch ein neuer Super-PC von Apple. Nach 6 Jahren belebt das Unternehmen endlich wieder seine High-End-PC-Reihe, die sich an Video-, Musik- und Fotoprofis richtet. Der Mac Pro kommt ab Herbst für umgerechnet 5.300 Euro auf den Markt, und zwar in seiner kleinsten Ausbaustufe. Er soll bis zu 28 Prozessorkerne haben.
Markus Schuler über die Apple-Entwicklerkonferenz. Die Bundesregierung will den Zuzug von Beschäftigten aus Nicht-EU-Ländern erleichtern und hat sich nun auf das geplante Fachkräfte-Einwanderungsgesetz verständigt. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Kernpunkt ist, dass es keine Vorrangprüfung geben soll. Das heißt, Arbeitgeber müssen bei freien Stellen nicht erst nach Arbeitskräften aus Deutschland oder einem anderen EU-Land suchen. Darauf hatte die SPD gedrängt, die Union war skeptisch. Zudem soll die Beschäftigungsduldung bis 2023 verlängert werden. Damit können Geduldete für eine bestimmte Zeit lang in Deutschland bleiben, wenn sie beispielsweise 18 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und wenn sie vor August 2018 nach Deutschland gekommen sind. Die insgesamt 8 Gesetzesvorhaben zum Thema Migration und Asyl sollen noch diese Woche vom Bundestag verabschiedet werden. Mehr Fachkräfte braucht es etwa in der Pflege und hier versprechen drei Ministerien, für mehr Personal zu sorgen. Zum einen soll sich die Bezahlung ändern durch eine in Ost und West einheitliche Lohnuntergrenze oder einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Zudem sollen bis 2023 mehr Auszubildende gewonnen werden. Bereits ab kommendem Jahr gelte die neue Pflegeausbildung, sagte Familienministerin Giffey. Diese sorge dafür, dass kein Schulgeld mehr fällig werde und
dass überall eine Ausbildungsvergütung gesichert wird, auch in einer Größenordnung, wo Menschen sagen können, ich kann mir das leisten, Pflegefachkraft zu werden. Und das ist eine ganz wesentliche Gelingensbedingung.
Zur Finanzierung der Vorhaben soll die Pflegeversicherung finanziell besser ausgestattet werden. Offen ist allerdings noch, wie die Kosten aufgeteilt werden. Die Verbraucherpreise in der Eurozone haben im Mai deutlich langsamer angezogen. Die Inflationsrate ging auf 1,2% zurück. Im April waren es noch 1,7% gewesen. Auch die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen auf den tiefsten Stand seit mehr als 10 Jahren. Im April lag die Quote in der Eurozone bei 7,6%. Die höchste Arbeitslosigkeit verzeichnen weiterhin Griechenland, Spanien und Italien. Der Elektroautobauer Tesla verdient anscheinend Milliarden durch den Verkauf von Emissionsrechten an die Konkurrenz. Einem Medienbericht zufolge haben General Motors und Fiat Chrysler solche US-Zertifikate gekauft, um sich für strengere Abgasvorschriften zu rüsten, schreibt Bloomberg. Beide Autobauer verkaufen eher schwere SUVs und Pickup-Trucks. Tesla habe durch den Verkauf der Rechte seit 2010 fast 2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Mit Interesse nehmen die Kommentatoren Überlegungen von Handwerkspräsident Wollseifer zur Kenntnis, eine Ablösesumme für Nachwuchskräfte zu verlangen, die gleich nach der Lehre von der Industrie oder anderen Betrieben abgeworben werden.
Was im ersten Moment schräg klingt, ist ein bedenkenswerter Vorschlag, meint die Neue Osnabrücker Zeitung. Ein Handwerksbetrieb wird nie mit den Löhnen eines umsatzstarken Industrieunternehmens mithalten können. Deshalb ist es eine Frage der Fairness, dass Handwerksbetriebe einen Teil der Ausbildungskosten zurückerhalten, wenn der Nachwuchs abwandert. Und es gibt eine weitere Möglichkeit. Warum nicht auf arbeitsintensive Dienstleistungen nur den reduzierten Mehrwertsteuersatz erheben, wie es andere EU-Länder machen? Das würde den Betrieben auch Spielräume für höhere Löhne eröffnen. Die Stuttgarter Nachrichten halten die Idee ebenfalls für nachvollziehbar. Etliche Betriebe scheuen keine Kosten und Mühen, um junge Leute auszubilden. Nach 3 Jahren stehen sie dann aber mit leeren Händen da, weil die Kräfte bei der Konkurrenz anheuern oder die Branche wechseln. Der Tagesspiegel aus Berlin hingegen glaubt, Wollseifer traue den Handwerksbetrieben zu wenig zu. Wer gut ausbildet, sich um seine Leute kümmert, ihnen Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet und anständig zahlt, der braucht keine Maßnahmen gegen Abwerber. Guter Arbeitgeber will gelernt sein, zumal wenn junge Beschäftigte mehr Zeitsouveränität wünschen und Pausen für Kinder, Weiterbildung oder Pflege. Hier sollten der Präsident und die Handwerkskammern ansetzen, indem sie die Betriebe coachen auf dem Weg zum wettbewerbsfähigen Arbeitgeber. An der Börse gar nicht gut angekommen ist der Plan des Chip-Herstellers Infineon, den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor zu übernehmen. Vor allem der Kaufpreis von 9 Milliarden Euro scheint auch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung teuer, wenn nicht gar zu teuer. Strategisch ist die Logik mit sich ergänzenden Produkten und mit dem erleichterten Eintritt in den Markt für das Internet der Dinge bestechend. Regional dagegen kommt Infineon im wichtigen amerikanischen Markt nicht weiter. Allenfalls wird der Auftritt in Japan verstärkt. Die Kostenvorteile mit überschaubaren 180 Millionen Euro kommen erst in 3 Jahren zur Geltung. Der Umsatzschub mit entsprechenden Gewinnbeiträgen lässt noch länger auf sich warten. Für Infineon-Vorstandschef Ploss beginnt jetzt die Kernearbeit. Er muss schnell Erfolge abliefern.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten dann hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg. Ein Thema dann nach dem Nahles-Rückzug. Worauf hofft die junge Mainzer SPD-Basis?